Der Tag in Hessen. Ein Online-Angebot des Hessischen Rundfunks.
Mit Sandra Winzer. Zunächst sah es so aus, als habe der Mordfall Lübcke keinen politischen Hintergrund. Dann wurde am Wochenende ein 45 Jahre alter Mann in Kassel festgenommen. Und zwar unter dem Verdacht, den Regierungspräsidenten Lübcke ermordet zu haben. Es scheint sich also herauszukristallisieren, dass die Tat doch einen rechtsextremen Hintergrund haben könnte. Volker Siefert mit Einzelheiten.
Die Vermutung, dass es sich bei dem mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke um einen Rechtsextremen handelt, hat sich wohl bewahrheitet. Markus Schmidt, Sprecher des Generalbundesanwalts.
Hiernach ist der Beschuldigte dringend verdächtig, Dr. Walter Lübcke heimtückisch durch einen Kopfschuss getötet zu haben.
Unter diesen Vorzeichen wirkt die Art der Tötung wie ein politisches Fanal, eine Hinrichtung mit einer möglicherweise gedachten Signalwirkung in die rechtsextreme Szene. Stefan E., so der Name des tatverdächtigen 45-Jährigen, wird auf jeden Fall so eingestuft.
Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt.
Stefan E. wurde in der Nacht auf Samstag aus seinem Wohnhaus im Osten Kassels geholt. Im Einsatz war ein SEK, wie ein Nachbar berichtet.
Aber wurde rausgeholt und wurde hinter dem Bulli, der stand, auf die Erde gezwungen und gesagt, hier, du musst jetzt hier liegen bleiben und du musst dich nicht bewegen und Kopf runter und hin und her. Aber das ist sehr lautstark. Das heißt, wo man so als normaler Mensch dann wirklich auch Angst kriegt.
Der 45-jährige Stefan E. ist in der Kasseler Neonazi-Szene offensichtlich kein Unbekannter, lebt seit etwa dem Jahr 2000 mit Unterbrechungen in der nordhessischen Stadt. Er ist nach hr-Informationen mit dem Anführer der gewaltbereiten Gruppierung Combat 18 gut bekannt. Allerdings gibt es bislang keine Hinweise, dass er bei Aktionen der Neonazi-Gruppierung Combat 18 aktiv beteiligt war. Im Rahmen der Aufklärung der NSU-Mordserie wurde sein Name auch im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags genannt. Ein ehemaliger V-Mann des Hessischen Verfassungsschutzes will in ihm den sogenannten NPD-Stefan erkannt haben. Die Aufgabe der inzwischen auf 60 Personen angewachsenen Ermittlungsgruppe beim Hessischen LKA wird sein, Querverbindungen von Stefan E. auszuleuchten. Noch einmal der Sprecher der Generalbundesanwaltschaft, Markus Schmidt.
Wir gehen natürlich auch der Frage nach, ob und inwieweit bislang unbekannte Hintermänner oder Tatbeteiligte in die Tat eingebunden waren. Jedenfalls können wir jetzt sagen, dass keine Anhaltspunkte bislang vorliegen, dass der Beschuldigte in eine rechtsterroristische Vereinigung eingebunden gewesen sein könnte.
Der Mord an Walter Lübcke wird Polizei und Justiz aber auch in eine andere Richtung weiter beschäftigen. Dazu der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, im Landtag.
Zu der Tötung von Herrn Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke sind in den sozialen Medien diverse Hasspostings und Hasskommentare mit beleidigenden und bedrohenden Inhalten, die unter anderem dem rechtspopulistischen oder rechten Spektrum zuzurechnen sind, festzustellen. Deren strafrechtliche Relevanz wird in jedem Einzelfall geprüft und konsequent deren Strafverfolgung betrieben.
Zahlreiche weitere Verfahren dürften also auf die Justiz zukommen.
Volker Siefert über die aktuellen Entwicklungen im Mordfall Lübcke. Seit 5 Monaten ist Tarek Al-Wazir der hessische Wohnungsbauminister. Der grünen Politiker hat diese Zuständigkeit von seiner Parteikollegin Priska Hinz übernommen. Jetzt hat Al-Wazir seine erste Regierungserklärung in dieser Funktion gehalten und gleich mit einer großen Idee aufgewartet, wie unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter aus Wiesbaden berichtet.
Vieles, was Tarek Al-Wazir in seiner Regierungserklärung erzählt, hat er schon an anderer Stelle vorgetragen. Zum Beispiel die Ausweitung der Mietpreisbremse oder neue Fördertöpfe für den Bau von bezahlbaren Wohnungen. Richtig neu ist eigentlich nur eins. Und zu dem Punkt kommt er nach genau 13 Minuten. Baugebiete sollten zugleich attraktiv sein und keine neuen Probleme, etwa auf den Straßen, verursachen.
Und deshalb sollten wir die Flächen bevorzugt entlang der S-Bahn- und Regionalbahnachsen suchen. Meine Idee dazu ist der große Frankfurter Bogen. Ich meine damit das Gebiet im Umkreis von höchstens 30 Zugminuten um den Frankfurter Hauptbahnhof.
Zum neuen großen Frankfurter Bogen würden also noch Hochheim gehören, 28 Zugminuten vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt, Friedrichsdorf 26 Minuten und Dietzenbach Mitte 30 Minuten. Al-Wazir sieht nahe der Haltestellen auf den Strecken dorthin viel Platz für neues Bauland. Genauer gesagt, Flächenpotenziale in der Größe von bis zu 200.000 Wohnungen.
Der große Frankfurter Bogen nutzt die Schienenstrecken als Lebensadern der Region. Er überwindet eine Siedlungsplanung, die sich in erster Linie an Straßen orientiert.
Das Problem: für seinen großen Bogen braucht der Grünen-Minister die Kommunen. Die Städte und Gemeinden müssen die Bauflächen nämlich erst ausweisen. Als Starthilfe stellt Al-Wazir den Rathauschefs 75 Millionen Euro über die nächsten 5 Jahre in Aussicht.
Damit können die Kommunen Brachflächen, Baulücken und neues Bauland erschließen und ihre Infrastruktur zukunftsfähig entwickeln.
Bei der Opposition sorgt der große Frankfurter Bogen für große Skepsis. Elke Barth von der SPD warnt, schon der Name wirke auf das Umland abschreckend.
Und der Krankenschwester, dem Polizisten aus der Kleinstadt in der Wetterau, die dort wohnen, weil Frankfurt zu teuer ist, die morgens um 6 ihre Schichten in Frankfurt beginnen, nutzt es nichts im Geringsten, wenn sie zum Frankfurter Bogen gehören, wenn die erste Bahn nach Frankfurt ab Friedberg zwar um 5 Uhr abfährt, die Busse zum Bahnhof aber nicht.
FDP-Mann Jürgen Lenders kritisiert, die Landesregierung untergrabe ihre Initiativen selbst, indem sie auf zu viel Bürokratie und Regulierungen setze.
Sie verwalten den Mangel und vergessen Anreize fürs Bauen zu schaffen.
Jan Schalauske von der Linken moniert, der Minister versuche mit immer neuen, wohlklingenden Programmen vom eigenen Versagen abzulenken. Al-Wazir ließ die vielfältige Kritik äußerlich kalt. Nach der Sommerpause will er die Bürgermeister der betroffenen Kommunen zu sich ins Wirtschaftsministerium einladen, um ihnen seinen großen Frankfurter Bogen schmackhaft zu machen.
Ein Bericht aus Wiesbaden von Nicolas Buschlüter. Demokratische Grundwerte in Europa sind nicht selbstverständlich und werden von einigen Regierungen und Parteien innerhalb der EU zum Teil immer mehr in Frage gestellt. Wie stark ist das europäische Gebäude noch und was kann man tun, um den Zusammenhalt zu stärken? Michel Friedmann, der an der Frankfurt University of Applied Sciences mittlerweile ein Forschungszentrum für Europafragen leitet, will zusammen mit 2 weiteren Frankfurter Institutionen die Debatte um Europa intensivieren und eine jährliche Denkfabrik schaffen, wo sich Entscheidungsträger aus Wissenschaft, Politik, Kultur treffen und streiten. In Frankfurt hat er das Projekt vorgestellt. HR-Inforeporter Ricardo Mastrocola war dabei.
Die Frage der Demokratie sowohl innerhalb der Mitgliedsländer als auch der Institution selbst ist eine fundamentale. Darüber reden wir seit einiger Zeit, weil wir konfrontiert sind mit antieuropäischen Parteien, mit rassistischen Parteien und mit nationalistischen Parteien.
Michel Friedmann, geschäftsführender Direktor des Forschungszentrums für europäische Studien. Er sieht die politische Ordnung in Europa gefährdet und will eine Denkfabrik etablieren, einen Ort, an dem regelmäßig die wichtigen europäischen Fragen verhandelt werden, auch mit unbequemen Gesprächspartnern. Der Wille zur Kooperation gehe im Moment verloren, sagt er. Dabei sei er zentral für Europa.
Die Europäische Union ist ein Kooperationsgebilde. Und die Idee von Kooperation bedeutet, dass mit unterschiedlichen Positionen man zu einem Kompromiss kommt. Und diese Fähigkeit wird ersetzt durch konfrontative Politik der einzelnen Regierungsrepräsentanten und ist letztendlich auch politikwissenschaftlich dann destruktiv und zerstörerisch.
Zusammen mit 2 weiteren Partnern, der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung und einem Forschungsnetzwerk der Goethe-Universität Frankfurt, dem sogenannten Exzellenzcluster, die Herausbildung normativer Ordnungen, will Michel Friedmann eine Frankfurter Europakonferenz starten, auf der Gäste aus ganz Europa diskutieren, eine Konferenz, die auch nach Europa ausstrahlen soll. Friedmann denkt groß und stellt den Vergleich her mit der Münchner Sicherheitskonferenz, die zu einem weltweit festen Termin geworden ist. Die Frankfurter Europakonferenz soll aber zugänglicher sein und offen sein für Bürger und Bürgerinnen, die mitreden wollen, auf der man sich trifft, diskutiert und um die besten Ideen für Europa streitet. HR Info wird diese geplante Konferenz begleiten. Chefredakteurin Katja Marx.
Diese Konferenz ist für mich ein ganz klares Bekenntnis auch der Stadt Frankfurt, dieser internationalen Stadt Frankfurt, zu Demokratie und zur europäischen Idee. Und da stehen auch wir als HR Info dahinter. Dafür eine Öffentlichkeit herzustellen, ist mir wirklich wichtig. Das ist ein Grundanliegen, das wir auch als HR Info haben.
Der Termin für die Frankfurter Europakonferenz steht schon fest, und zwar am 4. und 5. Juni 2020. Die Liste der Redner und Teilnehmer wird sich erst in einigen Monaten füllen. Aber was Michel Friedmann, ja auch erfahrener Fernsehjournalist und gefürchteter Diskutant und Fragensteller, schon jetzt verspricht, es wird kreativ und kontrovers.
Wir sind gerade am Scheideweg. Das zu verhandeln ist eine existenzielle Notwendigkeit und wir versuchen, einen der vielen, aber einen wichtigen Denkort in Frankfurt aufzubauen.
Michel Friedmann und seinen Partnern geht es um nichts weniger als die Zukunft Europas.
Riccardo Mastrocola zur Frankfurt European Conference, die im Juni nächsten Jahres geplant ist. Er wurde durch eine Brandserie zerstört. Der chinesische Pavillon im Frankfurter Bethmann-Park. Jetzt, 2 Jahre nach der Brandstiftung, ist der neue Pavillon präsentiert worden. Zumindest vor der Presse. HR-Reporter Frank Angermund war dabei.
Die Gerüste um den neuen chinesischen Pavillon im Frankfurter Bethmann-Park werden schon abgebaut. 20 chinesische Kunsthandwerker haben in nur 2,5 Monaten die miteinander verbundenen Holzgebäude errichtet. Hier und da wird noch ein Holzstück mit rotbrauner Farbe gestrichen oder Steine per Hand abgeschliffen. Das klassisch geschwungene Dach des chinesischen Pavillons ist auch fertig. Klaus Kugler, der Chef des Bethmann-Parks, ist begeistert.
Fantastisch, einfach begeistert. Er ist wunderschön, wie neu. Ich habe damals schon gesagt, er wird dann wieder wie Phönix aus der Asche aussteigen. Und fantastisch, ich bin einfach baff, sprachlos. Sie haben alles gemacht, gestrichen, alles neu gemacht, Wege ausgebessert.
Die chinesischen Kunsthandwerker schneiden sogar die Bambussträucher um die Gebäude zurück. Sie seien stolz, ihr Land und ihr Handwerk in Frankfurt präsentieren zu können. Die Kommunikation sei lustig, berichtet Kugler. Mit Händen, Füßen und neuester Technik verständigen sich deutsche und chinesische Arbeiter.
Dank der Technik gibt es ja heute eine App, und dann rede ich auf Deutsch in das Handy rein und es wird auf Chinesisch übersetzt.
Die filigranen Holzschnitzarbeiten am Pavillon beherrschen nur noch wenige Menschen auf der Welt, sagt Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
Die haben das Holz mitgebracht, die haben Schnitzereien und Vorlagen mitgebracht, weil das Ganze ist ja nicht nur irgendein Pavillon, sondern der erzählt ja in der chinesischen Mythologie eine Geschichte.
Die Frankfurter können bisher nur durch den Bauzaun einen Blick auf das Ensemble werfen. Die Holzgebäude müssen noch abgenommen werden. Im September soll der neue chinesische Pavillon eröffnet werden. Vom Täter, der vor fast genau 2 Jahren neben dem chinesischen und dem koreanischen Pavillon unter anderem auch den Goethe-Turm abgefackelt hat, fehlt nach wie vor jede Spur. Auch die 14-köpfige Ermittlergruppe der Polizei sei aufgelöst worden, sagt Frankfurts Umweltdezernentin.
Das ist bitter. Wir hätten natürlich gerne auch gewusst, wer es war. Aber es gab viele Spekulationen, aber es gab keine wirklichen Hinweise und auch keine Tatverdächtigen.
Um den neuen 1,3 Millionen Euro teuren Pavillon zu schützen, werden Maßnahmen ergriffen, sagt Rosemarie Heilig. Welche, verrät sie nicht, um Feuerteufeln keine Hinweise zu geben.
Der chinesische Pavillon im Frankfurter Bethmann-Park ist fast fertig. Im Herbst soll er eröffnet werden. Informationen dazu waren das von hr-Inforeporter Frank Angermund. Und das war sie auch schon, die Sendung der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles von heute finden Sie auch wie immer bei uns im Netz auf hr-inforadio.de. Dort können Sie die Beiträge noch einmal nachhören.